Momentan würde ich sagen, sportlich ist das, wie das Ergebnis auch am Freitag war, sehr stark auf Augenhöhe. Wenn wir natürlich die Historie nehmen, also St. Pauli und HSV in der zweiten Liga jetzt, glaube ich, 11-mal gegeneinander gespielt, aber wenn wir die Historie davor nehmen, dann muss man auch als St. Pauli-Fan natürlich ehrlich sein, dass der HSV immer noch der größere Verein ist.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Kalt ist es draußen, regnerisch oder auch Schnee, egal wo ihr in Deutschland oder vielleicht auch aus dem Ausland zuhört, Bosses Bundesliga-Blog mal reinhört. Ja, Freitag hat es auch geschneit in Hamburg beim Derby FC St. Pauli gegen den Hamburger SV. Es war so heftig, dass man die Bälle farblich gewechselt hat von weiß auf rot und sieh an, der Hamburger SV mit roten Bällen nach 0:2 Rückstand. Schafft er noch das 2:2? Also vielleicht sollte er generell mit roten Bällen spielen. Schnee hat es gegeben, eine ganze Menge Unterbrechung, um nochmal die Strafraumlinien freizuschaufeln. Alles gar nicht so einfach gewesen. Aber am Ende also ein 2:2 im Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Und das hat mich eigentlich zu dieser Frage veranlasst, wer ist denn jetzt die Nummer 1 in Hamburg? Gar keiner, weil unentschieden, oder doch der FC St. Pauli, weil er in der Tabelle ja nur deutlich höher steht als der Hamburger SV. Und die HSV-Fans werden sagen, ey Bosse, deutlich, was sind wir denn deutlich? So deutlich ist das ja gar nicht. Olga Stanislawski sagt, lass du doch beide aufsteigen, finde ich auch nicht so schlecht. Also da ist doch eine ganze Menge los in Hamburg und vielleicht auch brisant, ne? Der große HSV hinter dem kleinen FC St. Pauli und der womöglich aufsteigt und die Großen wieder nicht. Ich habe einen Fan schon mal bei mir in Bosses Bundesliga-Blog begrüßen dürfen. Der ist nämlich Groundhopper, wohnt und lebt in London, fliegt von dort immer quer durch Europa, um die Grounds und die Spiele zu besuchen und ist von Hause aus Fan des FC St. Pauli und er war auch bei diesem Spiel mit dabei. Gar nicht so einfach gewesen, bei diesen Wetterverhältnissen für ihn da zum Spiel anzukommen und vor allen Dingen pünktlich da zu sein. Ist ihm aber gelungen. Daniel Barthold ist nämlich aus London nach Hamburg geflogen und hat sich das Derby angesehen. Und mit ihm habe ich die Frage besprochen. Was ist denn nun? Wer ist denn nun die Nummer 1 in der Stadt? Und die Antwort von ihm, die hört ihr gleich im Interview. Vorneweg nochmal die Information zu meiner Person. Ich bin Ralf Bosse, seit über 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sky, das ZDF, Flashscore, Livesport, MMC, Radio Lippe Welle Hamm, Radio WAF. Hab so rund 1700 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert, die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und eben seit langer Zeit mit meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Heute also die Frage, wer ist denn die Nummer 1 in Hamburg? Der FC St. Pauli oder der Hamburger SV? Mein Gast Daniel Barthold aus London, Fan des FC St. Pauli. Daniel Barthold darf ich begrüßen. Und wer regelmäßig bei Bosses Bundesliga-Blog reinhört, der müsste jetzt wahrscheinlich sagen, habe ich schon mal gehört, die Folge mit dem, was war denn nochmal? Der ist Groundhopper. Daniel Barthold sitzt in London und fliegt alle Nase lang quer durch Europa, um sich Fußballspiele anzusehen, als Groundhopper eben auch Länderpunkte zu sammeln, vielleicht auch neue Grounds zu entdecken. Ich glaube, am Freitag war er in einem Ground, den müsst ihr eigentlich kennen, aber er ist rübergeflogen von London nach Hamburg, um sich das Derby anzusehen. FC St. Pauli gegen den Hamburger SV. Endstand 2:2. Daniel, ich wollte mit dir ganz gerne drüber sprechen, weil du hast ja jetzt die frischesten Eindrücke überhaupt von beiden Mannschaften. Denn ich glaube, Fußballfans auch in ganz Deutschland stellen sich die Frage, wer ist denn nun Nummer 1 in der Stadt? Hast du eine Antwort? Wer ist die Nummer 1? FC St. Pauli oder Hamburger SV in Hamburg?
Ja, schöne Grüße aus London, wieder gelandet gestern Morgen. Und ja, wer ist die Nummer 1 in der Stadt? Also momentan würde ich sagen, sportlich ist das, wie das Ergebnis auch am Freitag war, sehr stark auf Augenhöhe. Wenn wir natürlich die Historie nehmen, also St. Pauli und HSV in der zweiten Liga jetzt, glaube ich, 11-mal gegeneinander gespielt, aber wenn wir die Historie davor nehmen, dann muss man auch als St. Pauli-Fan natürlich ehrlich sein, dass der HSV immer noch der größere Verein ist, was ich persönlich auch gar nicht so problematisch finde, weil beide Vereine doch sehr unterschiedlich aufgestellt sind und auch zwei völlig unterschiedliche Vereine sind. Der HSV hat ja nun auch in ihrer Historie viele Titel geholt. Das hat zwar jetzt auch schon länger gedauert, also es war, glaube ich, bis Ende der 80er. Aber historisch gesehen muss man dann doch sagen, auch Mitgliederzahlen, das Stadion, Zuschauerzahlen, ist es dann doch der größere Verein in der Stadt. Aber, und da können wir auch noch gerne drüber sprechen, wenn wir jetzt sportlich und auch wirtschaftlich mal die letzten, 5, 6 Jahre nehmen, ist es doch ein Duell auf Augenhöhe geworden, was man beim HSV vielleicht nicht so gerne hört, aber es ist dann doch so, dass der in Anführungsstrichen der Stadtteilverein oder der kleinere Verein ja doch einiges aufgeholt hat und der HSV eben auch mit dem Abstieg 2018 natürlich auch einen Absturz erlebt hat, den man sich, glaube ich, vor ja, 6, 7, 8 Jahren gar nicht hätte vorstellen können. Aber es ist nun mal so. Und jetzt ja, sind beide eigentlich gestandene Zweitligisten. So ehrlich muss man sein.
Aber sehr interessant, dass du also auch, wie ich das oft habe, wenn du mit Fußballfans sprichst, die kommen dann bei dieser Beantwortung, ja, HSV, Vergangenheit, Größe und was nicht alles, wo man dann so nach hinten heraus sagt, ja, Frage ist eigentlich sportlich, wer ist im Moment? Und du hast nach hinten heraus gesagt, ja, irgendwie sind sie auf gleicher Augenhöhe, da ist kaum ein Unterschied. Das ist auch kurios, ne? Man kommt immer mit dem großen HSV und die Gegenwart zeigt eigentlich, der kleinere Verein, was die ja, ich sag mal, Maßeinheiten angeht, Mitgliederzahl und so weiter, der FC St. Pauli tabellarisch zumindest doch größer. Jetzt bist du von London extra rüber geflogen nach Hamburg. Ich habe eingangs gesagt, den Ground, das Millerntor, bist du schon gesehen haben, ne, oder?
Ja, das ist das Stadion, wo ich am öftesten war. Also da war ich jetzt schon ja, 160 Mal. Also das war jetzt, da ging es wirklich nur ums Derby. Das versuche ich eigentlich auch nie zu verpassen, es sei denn, es ist irgendwie eine Pandemie oder irgendwas anderes, aber in der Regel nehme ich mir dafür immer frei und mache eigentlich beide Derbys mit. Ja, habe es eigentlich bisher immer nur dann verpasst, wenn ja, Stadionkapazität reduziert war oder eben in der Pandemie, aber bei den letzten Derbys war ich immer dabei, also jetzt auch letzte Saison war ich bei den beiden Spielen dabei.
Es ist natürlich brisant, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, da ist ja eine ganze, ganze Menge drin. Jetzt kommst du aus London reingeflogen und ja, beobachtest das Ganze natürlich ein bisschen aus der Distanz, aber man hört, du bist ein Deutscher, also bist kein Engländer oder sowas, sondern wohnst, arbeitest, lebst in London, aber fliegst dann immer ständig rüber. Wie hast du denn dieses Derby in diesem Fall, in dieser Situation am Freitag empfunden? Ist da immer noch diese Brisanz dazwischen, dass die einen die anderen überhaupt nicht leiden können?
Ja, also bei mir ist es halt so gewesen, das war jetzt auch relativ extrem an dem Spieltag jetzt, dass ich wirklich, ich war 3 Minuten vor Anpfiff im Stadion und bin um 4:50 in Hamburg gelandet. Also dieses ganze Vorgeplänkel, diese ganze, sag mal, wenn die Luft so ein bisschen knistert in Hamburg, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Bei mir ist das halt automatisch so in der Derby-Woche, das geht dann schon montags los, ich werde dann schon ein bisschen kribbelig. Ich gehe zwar zur Arbeit und alles, aber man ist in den Gedanken halt schon in Hamburg irgendwie. Und ich verfolge dann Pressekonferenzen, ein bisschen was in der Presse los ist. Mit Fanszenen bin ich jetzt nicht so in Kontakt, was da geplant ist. Das nehme ich eher aus der Presse. Und bei mir war es jetzt so extrem, dass ich nur noch einen halben Tag frei nehmen konnte, weil ich keine Urlaubstage mehr hatte. Das heißt, ich bin um 14 Uhr geflogen. Dann gab es noch eine kleine Verspätung. Der sollte 16.40 Uhr ankommen. Ich war 4:50 sind wir gelandet. Und da kannst du dir vorstellen, dann musst du ja noch zum Terminal und dann die Passkontrolle, da hatte ich ein bisschen Glück gehabt, weil im Flieger sehr viele Briten waren und die dürfen ja die EU-Schlange nicht mehr benutzen. Das heißt, da waren nur 3 Leute vor mir und ich war relativ schnell dann raus. Und ja, von 4:50, wo das Flugzeug quasi in Hamburg gelandet ist, und dann 18.27 Uhr war ich auf meinem Platz. Also das war so ein Fotofinish. Ja, was diese Brisanz angeht, natürlich ist sie da. Ich finde, es ist generell, dass zwei tolle Vereine sind, muss man einfach so sagen. Ich habe da auch, wie gesagt, ich habe natürlich sportliche Rivalität und ich weiß nicht, ob ich denke, dass der HSV auch irgendwann wieder aufsteigen wird, aber dieses lass uns doch beide aufsteigen, da habe ich doch eher die sportliche Rivalität. Also ich fände es schon irgendwo schon interessant, wenn St. Pauli mal aufsteigt und der HSV bleibt man ja in der zweiten Liga. Das ist aber die sportliche Rivalität. Ich glaube, das ist auch gut so. Und wenn ein HSVer sagt, er möchte nicht, dass St. Pauli aufsteigt, kann ich komplett nachvollziehen. Ich weiß natürlich auch, dass beim HSV viele sagen, es sind zwei Hamburger Vereine, wir gönnen beiden den Aufstieg. Das gibt es, das bei St. Pauli gibt es das auch, aber dann eher weniger. Das kommt natürlich auch in dieser Historie, dass der HSV vor, wie wir gesagt haben, vor 10 Jahren auf jeden Fall der größere Verein war. Aber es gibt halt auch viele beim HSV, die mit St. Pauli auch sympathisieren. Und generell, wenn man mal so nach Deutschland guckt, ja, es ist brisant und es ist auch eine starke Rivalität. Es ist auch manchmal so ein bisschen aggressiver auf den Rängen, ohne das jetzt mit Gewalt oder so, das wollen wir nicht und das ist auch schlecht. Ich glaube, das sehen beide Fanlager auch so. Aber es ist natürlich schon ein bisschen eine aggressive Grundstimmung so, ne? Man will, dass man gewinnt. Aber erstes Mal haben wir natürlich jetzt oft gegeneinander gespielt. Das ist jetzt das 11. Derby in der zweiten Liga gewesen. Es ist definitiv weniger Gift drin, wie noch die ersten beiden Derbys in der zweiten Liga. Also 2018, das allererste Derby im Volkspark, da war schon eine sehr starke Anti-St. Pauli-Stimmung im Stadion. Ich fand die Stimmung toll. Aber es war halt sehr anti-St. Pauli und im Rückspiel am Millerntor war es auch relativ aggressiv, will ich mal sagen, was für ein Derby auch normal ist. Wie gesagt, Gewalt hat im Stadion nichts zu tun, aber so ein bisschen die Mannschaft aggressiver nach vorne peitschen. Das gibt es ja bei vielen Derbys, das ist völlig okay. Und ich habe es auch schon im April bei dem letzten Derby im Volkspark, was ja 4-3 ausging, was ein tolles Spiel war. Derby-Niederlagen tun immer weh, aber das war auch so ein Spiel, wo ich nächsten Morgen aufgewacht bin und gedacht habe, tolles Derby, HSV hat gewonnen, alles gut, es ist nun mal so. Natürlich war man enttäuscht, aber da war es schon auf dem Weg zum Volkspark so, dass ich viele St. Pauli und HSV-Fans zusammen Bier trinken sehen habe. Die Polizei war zwar da, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es da irgendwie gewalttätig wird. Und da muss man auch sagen, bei deutschlandweit ist natürlich das Hamburger Derby auch, wird viel drüber berichtet, weil die beide Vereine sehr interessant sind und unterschiedlich sind. Aber da gibt es andere Derbys in Deutschland, wo ich sagen muss, da ist viel mehr Aggressivität und Gewalt drin. Also ohne jetzt andere Vereine irgendwie da in irgendeine Position zu rücken. Aber um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Also wenn Hannover gegen Braunschweig spielt, wenn Stuttgart gegen Karlsruhe spielt, wenn Magdeburg gegen Halle spielt, da kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie Fanszenen zusammenkommen und gemütlich zusammen Bier trinken. Also da ist fast mehr Hass drin, oder bin ich mir sicher, mehr Hass drin als bei diesem Hamburger Derby. Da ist sportliche Rivalität und da ist jetzt auch ein bisschen Historie drin. Aber so habe ich jetzt auch am Freitag gemerkt, es gab Choreografien, es gab viel Pyro, aber es gab überhaupt keine irgendwelche Anti-Gesänge mehr wirklich. Und vielleicht ist es jetzt auch zu viel gewesen. Es ist, wie gesagt, das 11. Derby in der zweiten Liga. Es ist nicht mehr ganz so, ja, so viel Aggressivität drin auf den Rängen. Es ist, glaube ich, ja, normal ist falsch, aber es ist ein Zweitliga-Derby geworden. Und vielleicht muss auch mal eine Pause jetzt her. Vielleicht muss einer von beiden aufsteigen. Natürlich hoffe ich, dass es St. Pauli mal schafft. Und vielleicht ist es auch besser, wenn man mal ein paar Jahre jetzt nicht gegeneinander spielt, weil es ist jetzt doch relativ viel gewesen. Und ich kenne das von anderen Derbys in Europa. Ich bin zum Beispiel ein Anhänger auch oder ein Sympathisant des Vereins Celtic Glasgow, der mit St. Pauli eine Fanfreundschaft hat. Und wenn Celtic Glasgow gegen Glasgow Rangers spielt, das ist auch so für mich eins der besten Derbys in Europa, da gab es mal Zeiten vor 10, 11 Jahren, wo die halt viermal in der Liga gegeneinander gespielt haben, weil die viermal gegeneinander spielen. Und dann gibt's ja noch Pokal und Ligapokal, und manchmal haben die dann sechsmal in der Saison gegeneinander gespielt, und das war dann ein bisschen viel. Da ist dann so ein bisschen, ja, das Spezielle ist dann so ein bisschen raus. Also das hat man schon gemerkt am Freitag, dass tolle Atmosphäre und da geht es um richtig was, aber es ist nicht mehr so wie die ersten 1, 2, 3, 4 Derbys, als der HSV abgestiegen ist.
Jetzt war da ganz zwischendurch, ist vielleicht ein bisschen untergegangen, das Wort wir. Das heißt, du sympathisierst mit einem dieser beiden Vereine.
Genau, das ist richtig, ja.
Jetzt müssen wir auflösen. Welcher ist denn das? So richtig klar geworden ist es deine Antwort nicht. Es hört sich nach St. Pauli an.
Ach so, ich dachte, ich hatte es, glaube ich, anfangs kurz erwähnt, aber ich bin Anhänger des FC St. Pauli. Ich hatte, glaube ich, vorhin erwähnt, dass ich gesagt habe, dass ich nicht zu denen gehöre, die sagen, lass uns doch beide aufsteigen. Das ist für Hamburg, für die Stadt wäre das natürlich super, und wir brauchen nicht drum rumreden. Der Hamburger SV gehört in die Bundesliga. Das ist sicherlich auch ein Problem, dass die Erwartungshaltung immer hoch ist. Also wenn der HSV 3, 4 Mal in der zweiten Liga gewinnt, dann guckt man schon mal, wann in 2, 3 Jahren das Champions-League-Finale stattfindet oder wo es stattfindet. Jetzt mal überspitzt gesagt. Also die Erwartungshaltung ist dann natürlich traditionell hoch, was natürlich auch mit der Größe dieses Vereins zu tun hat. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, der fünf größte Verein in Deutschland. Riesenmitgliederzahlen und so weiter und so fort. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Aber ich habe immer noch die sportliche Rivalität, dass ich sage, wenn St. Pauli aufsteigt und der HSV muss dann weiter in der zweiten Liga bleiben, da hätte ich jetzt nichts gegen. Da gehöre ich nicht zu der Gruppe, die sagt, lass uns beide aufsteigen. Ich kann aber auch die Meinung empfehlen, aber verstehen, meine ich. Und ich bin St. Pauli-Fan seit jetzt über 30 Jahren und hatte auch jahrelang eine Dauerkarte, aber dann ins Ausland gezogen. Und ich bin jetzt noch gar nicht mehr bei so vielen Spielen. Ich versuche es 6, 7 Mal in der Saison zu schaffen. Und wie gesagt, das Hamburger Derby, das versuche ich immer mitzunehmen, weil das einfach von der Atmosphäre dann auch nicht zu toppen ist. Und das ist dann auch die Sache einfach wert in dem Sinne. Man hat natürlich weniger Zeit und gehört natürlich ein bisschen was dazu, immer vom Ausland nach Hamburg zu fliegen. Das machen aber, glaube ich, auch viele andere Fans. Es gibt viele HSV-Fans im Ausland, viele St. Pauli-Fans im Ausland. Also ich bin da nicht der Einzige. Aber ich versuche halt einfach dieses Hamburger Derby einfach aufgrund der Brisanz und der Atmosphäre und der Erfahrung einfach immer mitzunehmen.
Mit deiner Meinung, Doppelaufstieg wäre nicht so gut. Widersprichst du Holger Stanislaski, der sagt, warum denn nicht beide? Er sagt wortwörtlich, ein Doppelaufstieg wäre das Beste. Zum einen zeigt er damit, dass beide überhaupt aufsteigen können. Bei drei Aufstiegsplätzen, zwei direkt aus der zweiten Bundesliga, wäre das natürlich echt optimale Ausbeute. Mehr geht ja nun mal besser Willen, nicht? Aber wer hat denn jetzt von euch beiden recht, du oder der Holger Stanislawski?
Also um ehrlich zu sein, ich habe das Gefühl, auch wenn der HSV sich sicherlich auch in dieser Saison ein bisschen gefestigt hat, zumindest bei Heimspielen, irgendwie ist beim HSV immer so, dass sie es schaffen, nicht aufzusteigen. Aus irgendwelchen Gründen, also welche Gründe auch immer. Letztes Jahr war es sicherlich unglücklich, aber ja, als dann stand, in Regensburg werden 9 Minuten nachgespielt gegen Heidenheim, da wusste ganz Fußball Deutschland, jetzt fallen noch die Tore für Heidenheim. Also der HSV hat sicherlich hier und da ein bisschen Pech gehabt. Man muss aber auch die ersten, naja, 4, 5 Jahre nehmen. Sie sind jede Saison, finde ich, verdient nicht aufgestiegen, weil sie immer wieder Punkte haben lassen. Ich kann mich erinnern, in der ersten Saison hat der HSV das Derby am Millerntor 4-0 gewonnen. Das war ein ganz, ganz schlimmer Tag für St. Pauli-Fans. Da hatten wir keine Chance. Und danach war für mich eigentlich klar, der HSV wird aufsteigen als Derby-Sieger und das Thema ist durch. Und der HSV hat dann nach diesem 4-0 nur noch am letzten Spieltag gegen Duisburg gewonnen. Da war aber kein Aufstieg mehr möglich. Also sie schaffen es irgendwie immer wieder, Relegation spielen zu müssen oder Vierter zu werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Punkte, die sie jetzt schon in Elversberg und in Osnabrück gelassen haben, das sind Spiele, die, da musst du zumindest mal einen Punkt holen, eigentlich musst du die gewinnen. Und diese Auswärtsschwäche, die sie so ein bisschen zeigen, dass das irgendwie am Ende da nicht reichen wird. Dann müssen sie vielleicht wieder Relegation spielen. Und der Druck ist auch anders. Die Presse ist anders. Also die Hamburger Presse ist beim HSV sehr, sehr schwierig, muss man ganz klar sagen. Und ich bin der Meinung, ein kriselnder HSV ist für die Hamburger Presse, für bestimmte Medien, ich will da jetzt keine Namen nennen, gar nicht so schlecht. Und bei St. Pauli ist die Presselandschaft ganz anders. Also selbst bei 3, 4 Niederlagen in Folge dreht sich da die Welt ganz normal weiter. Sicherlich sind die Ansprüche jetzt höher und es ist auch nicht mehr so einfach. Aber bei St. Pauli ist das eine ganz andere Medienlandschaft. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt immer so 3, 4 Gründe, warum es der HSV nicht schafft. Normalerweise hätten sie es immer schaffen können. Es hat immer nur ein Punkt gefehlt oder ein Dreier. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht Dritter werden, wieder Relegation spielen müssen, es da wieder nicht schaffen. Und das Problem ist natürlich, jedes weitere Jahr, die große HSV in Anführungsstrichen nicht in der Bundesliga spielt, die Schere zu anderen Clubs wird einfach größer. Also die haben ja mal im Halbfinale vor 1, 2 Jahren gegen Freiburg gespielt. Also vor 6, 7 Jahren war Freiburg im Vergleich zum HSV immer noch ein kleiner Verein. Jetzt muss man mal sehen, wie sich das geändert hat. So ein Verein wie der SC Freiburg, die haben damals, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon 3-0 geführt im Volkspark. Diese Schere geht halt immer weiter auseinander und das ist für den HSV schon ein Problem, weil wenn sie irgendwann aufsteigen, dann reicht es ja nicht, jedes Jahr irgendwie 15. zu werden. Die wollen ja irgendwann wieder höher spielen. Also das, die Ansprüche sind einfach höher. Und bei St. Pauli ist es so, wenn sie denn mal aufsteigen, momentan, wenn ich mir den Kader angucke, ist es eine tolle Mannschaft, die tollen Fußball spielt. Sollten sie dann mal aufsteigen und dann gleich wieder absteigen, ist es sicherlich enttäuschend, aber dann dreht sich die Welt am Millerntor ganz normal weiter. Beim HSV ist das ein bisschen schwieriger. Und nochmal, also so ein Verein in der Größenordnung spielt jetzt im 6. Jahr 2. Liga. Das ist mehr oder weniger eine Katastrophe. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das bei Hertha und Schalke weitergeht. Das sind ja auch 2 große Vereine in dieser Liga. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die direkt wieder aufsteigen. Aber so alle anderen Vereine in den letzten 5, 6 Jahren, die immer diesen Betriebsunfallabstieg hatten, also 1. FC Köln, VfB Stuttgart, auch Frankfurt mal, die haben es dann direkt wieder geschafft. Oder Werder Bremen. Die hatten dann vielleicht mal eine schwache Hinrunde, haben sich dann aber berappelt und haben die Spiele gewonnen. Und der HSV, habe ich so ein bisschen das Gefühl, schafft es immer wieder, 1, 2 Punkte liegen zu lassen, die am Ende nicht reichen. Also ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage, St. Pauli steigt auf und der HSV schafft es nicht in der Relegation.
Das muss ich mir natürlich erstmal notieren, was Daniel Barthold sagt. Also St. Pauli steigt auf, HSV scheitert, damit wir auch sofort wissen, wer der Schuldige ist, wenn das denn tatsächlich so kommen sollte. Aber du hast ein bisschen auch, meine ich zumindest, rausgehört gehabt, gesagt, dass diese Rivalität gar nicht mehr so richtig da ist. Man akzeptiert sich, man lebt miteinander jetzt ja nun auch schon seit einigen Jahren. Das heißt, der Klassenunterschied Bundesliga, zweite Bundesliga ist gar nicht mehr da. Du bist sehr spät im Stadion gewesen. Hast du die Choreografien noch der beiden Fankurven mitbekommen? Hast du sie noch gesehen?
Ich habe die, also das Problem war, das heißt Problem, ich saß relativ nah an den HSV-Fans, ich war auf der Haupttribüne. Und ich habe die Choreografie vom FC St. Pauli gesehen, ich habe sie auch gelesen, allerdings habe ich jetzt mittlerweile vergessen, was da genau drauf stand, aber da war eine große Choreografie. Ich habe die mehr vom HSV gesehen, auch in der zweiten Halbzeit. Da stand ja dann irgendwie ganz groß Stolz der Stadt. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, und das ist eigentlich bei jedem Derby so, aber jetzt auch wieder, war einfach extrem viel Pyro. Auch so inmitten des Spiels. Manchmal macht man das ja beim Anpfiff natürlich logischerweise, vielleicht nochmal in der zweiten Halbzeit, bei einem Tor, aber es war extrem viel Pyro wieder. Nicht das Gefühl gehabt, dass es dann irgendwie gefährlich wurde oder dass sie irgendwie Pyro rübergeschmissen haben, aber das war das, was ich so in Erinnerung hatte. Aber ich konnte jetzt nicht mehr genau alles mitnehmen, weil ich jetzt relativ kurzfristig im Stadion war. Ich habe die Choreos gesehen, die waren auch schön. Aber es war auch dann durch die Pyro extrem neblig. Das heißt, die St. Pauli-Seite, wo die Ultras stehen, das war relativ weit weg. Ich habe da noch ein Foto gemacht, aber es war dann auch so viel Pyro. Und das ist eigentlich so mehr in Erinnerung geblieben, die Pyro von beiden Seiten. Und ja, das habe ich so mitbekommen.
Der FC St. Pauli?
Und,
ja, bitte.
Ja, ich musste dazu sagen, es hat natürlich dann noch angefangen zu schneien. Und das war dann auch noch. Deswegen war die Sicht, es war manchmal ein bisschen schwierig, das alles mitzubekommen.
Ja, das kam noch dazu, dass mittendrin ja auch unterbrochen wurde, um die weißen Linien auf dem Spielfeld wieder freizuräumen, um da ein bisschen was zu sehen. Die Bälle wurden getauscht, dann wurde auf einmal in Rot gespielt. Danach wurde der Hamburger SV besser. Mit roten Bällen ging es auf einmal. Mit Weiß haben wir 2-0 zurückgelegen. Diese Choreografie vom FC St. Pauli, das war ja so ein Piratenschiff. Sie haben ja immer noch so, obwohl der Verein das jetzt mittlerweile gar nicht mehr so haben möchte, dieses Piratenimage noch totenkopfmäßig. Das war ja eine richtig geile Geschichte mit diesen Bullaugen, wo Fans durchgucken. Alles andere war zugedeckt. Voran FC St. Pauli, niemand zwingt dich in die Knie. Also wenn man es einigermaßen gut ausspricht, ist es auch noch ein Reim. Voran FC St. Pauli, niemand zwingt dich in die Knie. Da wird es ein bisschen deutlicher. Also das war optisch natürlich eine echt tolle Geschichte, wo ich sage, wo man jetzt einfach nicht nur eine Blockfahne hochgezogen hat, sondern mit diesen Bullaugen, wo man durchgucken konnte, wo auch dann Fans eben sich gezeigt haben mit ihren Fahnen und so weiter. Respekt, würde ich sagen, oder?
Ja, das ist in der Südkurve auch bekannt. Also gut, dass du jetzt den Text da noch drauf hattest. Ich habe das nur kurz gesehen, aber ich konnte es jetzt nicht mehr wiedergeben. Aber es gibt auch einen Fangesang, der in die Richtung geht. Aber das ist halt bekannt auf der Südkurve St. Pauli, dass sie da eigentlich bei vielen Spielen, also nicht nur im Derby, super Choreografien haben. Ich kann mich auch noch an viele schöne erinnern. Ich weiß noch, zu Bundesliga-Zeiten, als man mal gegeneinander gespielt hat, mit einem riesengroßen Schiff im Volkspark. Ich kann mich erinnern, 2018, das erste Derby nach langer Zeit mal wieder am Millerntor. Das hatte ich ja gesagt, da war noch ein bisschen mehr Brisanz drin, als die ersten beiden Derbys stattfanden. Da war eine Riesen-Choreo, die auch über die ganze Kurve ging, wo dann irgendwie so eine Art, ich glaube, das war von dem Film Saw oder so eine Fratze war, wo stand vom Wahnsinn besessen. Und das war halt damals so dieses erste Spiel am Millerntor, als ich damals angekommen bin. Ich bin, glaube ich, auch relativ früh geflogen. Anpfiff war 13 Uhr. Das ist auch noch so eine Sache, wenn so ein Derby abends am Millerntor stattfindet, ist immer besser. Da ist die Atmosphäre nochmal, da knistert es nochmal mehr. Wenn du so 13 Uhr gegen den HSV spielst, dann kann es auch mal schief gehen. Und es ging an dem Tag schief. Aber ich kann mich erinnern, da 2018, da hat da wirklich die Luft, es hat richtig geknistert, wenn man durchs Viertel gegangen ist. Und das ist momentan, finde ich, ein bisschen weniger geworden. Auf der anderen Seite kann ich das natürlich nicht immer beurteilen, wenn ich relativ spät dann auch manchmal erst am Spieltag da bin. Das müssen vielleicht andere besser beurteilen. Aber ich persönlich fand es, wie gesagt, am Freitag brisant, aber schon so, du hast schon gemerkt, dass du halt extrem viele Derbys jetzt hintereinander gespielt hast.
Ja, es ist zu viel gewesen in der zweiten Bundesliga. Eigentlich ist der Hamburger SV ja immer selten in der zweiten Bundesliga und selten treffen sie sich dann in derselben Klasse, jetzt seit einigen Jahren. Wenn du sagst, du hast nahe HSV-Kurve gesessen, hast du diese Choreografie des HSV gesehen, wo die ja in ihrem Block auch die Vereinsfarben Schwarz-Weiß-Blau dargestellt haben. Aber direkt daneben war ja dann auch nochmal kleiner, aber nicht zu übersehen, das große Logo FC St. Pauli, voran magischer FC, also auf derselben Tribünenseite hinter dem Tor, beides nebeneinander. Provokation oder Bestätigung, was du sagst? Mittlerweile haben wir uns eigentlich ganz gut verstanden.
Ja, also das ist relativ normal, weil es gibt auf der Nordkurve, wo ich auch, früher war ja die Nordkurve ausschließlich St. Pauli im alten Stadion, bevor sie es renoviert haben, da hatte ich auch immer meine Dauerkarte, das heißt, da wo jetzt der HSV-Auswärtsblock ist, oder der Auswärtsblock generell, da hatte ich früher meine Dauerkarte. Das heißt, es gibt noch einen Bereich neben dem Auswärtsblock, wo auch viele St. Pauli-Fanclubs sind. Und es gab halt einen Puffer und da war halt die Polizei dazwischen. Man muss dazu sagen, der Auswärtsblock beim FC St. Pauli wird von einigen Vereinen und auch von einigen Fans etwas kritisch gesehen. Ich weiß, dass es beim HSV so ist. Das ist beim letzten Spiel am Millerntor, wo St. Pauli 3-0 gewonnen hatte. Auch Probleme beim Einlass gab, dass es da nicht genug Platz ist, dass es da ein bisschen Platzangst auch gab und gefährlich werden könnte. Ich glaube den Fans das auch. Also ich glaube, der HSV Supporters Club hat sich da auch relativ klar geäußert, dass es geändert werden muss und der FC St. Pauli hat es da ein bisschen angepasst. Da ich jetzt gehört habe, dass alles friedlich war und es keine Probleme gab, werden sie das wohl verbessert haben. Aber das ist keine Provokation. Also, dass da neben dem Auswärtsblock dann noch St. Pauli-Fans und St. Pauli-Fanclubs sind, das ist normal. Es ist halt ein enges Stadion und so ein Puffer ist beim Derby halt wichtig, bei anderen Spielen vielleicht auch. Du wirst ja mitbekommen haben, was bei dem St. Pauli-Heimspiel gegen Hannover passiert ist, dass dort Polizei in den Auswärtsblock reingegangen sind, wo nicht klar war, was da los war. Auch von Hannover-Seite wurde gesagt, dass die Polizei komplett überreagiert hat. Ich habe das Spiel damals im Fernsehen gesehen und habe halt auch gesehen, wie die Polizei dann irgendwie Pfefferspray so einfach mal so wahllos in die Kurve gesprüht hat. Das sind natürlich schon Bilder, wo ich sagen muss, das muss man sehr, sehr kritisch sehen. Und es gab auch schon mal Probleme, wenn Dynamo Dresden am Millerntor war. Und da können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Für mich als St. Pauli-Fan und für die meisten St. Pauli-Fans ist das Hamburger Derby das wichtigste Spiel des Jahres, gar keine Frage. Aber es gibt noch ein anderes Spiel, wo weitaus mehr Hass eigentlich drin ist. Und das ist gegen Hansa Rostock. Das ist ein ganz anderes Spiel. Für mich ist das kein wirkliches Derby, weil Rostock auch zu weit weg ist für mich. Das sind, glaube ich, nochmal 180 Kilometer von Hamburg. Aber das ist so ein Spiel. Und da gab es, als das letzte Mal Hansa Rostock am Millerntor war, auch weitaus größere Probleme, wo ein Ordner auch verletzt wurde, wo auch Pyro dann rübergeschossen wurde. Das ist zum Beispiel ein Spiel, da ist es dann auch nicht mehr ganz so lustig. Also da kann dann schon mal was passieren. Und da sind die beiden Fanlager auch schon verfeindet, das muss man sagen. Das hat natürlich historische Gründe, auch so ein bisschen politische Gründe, ohne das jetzt erstmal werten zu wollen. Aber es gab sicherlich das ein oder andere Problem schon mal im Auswärtsblock des FC St. Pauli, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin da kein Freund, dann irgendwie kollektiv zu sagen, ah, das ist der Verein und deren Fans und so weiter und so fort. Das muss man ein bisschen detaillierter auch beurteilen, weil ich mich auch viel mit Fans und Fankultur befasse. Aber sag mal so, dieses kompakte Stadion, das ist sehr eng, es ist nicht viel Platz, dann hast du halt so einen Polizeipuffer, das ist manchmal nicht ganz so einfach, aber provokativ war es jetzt nicht, also dass da jetzt irgendwie mit Absicht da irgendwie noch ein Banner hingehalten wurde oder so, das ist einfach die Nordkurve und da gibt es auch einige Fanclubs.
Dann lass uns doch mal sportlich über den FC St. Pauli sprechen, nachdem wir eigentlich beantwortet haben, es gibt keine Nummer 1 in der Stadt. Beide sind irgendwie auf Augenhöhe und ja, mal gucken, was wird am Ende der Saison. Beide hoch, findest du nicht so gut? Dann ist Lass gesagt, ja klar, gerne. Vielleicht kriegen wir sie auch gar nicht beide hoch, sondern nur einen, wen auch immer von diesen beiden oder einer gar nicht in der anderen Relegation und beide kommen dann dadurch vielleicht nicht hoch. 2-0 führt der FC St. Pauli und spielt am Ende 2-2. Das ist die 18. Begegnung in Folge, die sie nicht verloren haben, mit ihrem Trainer Fabian Hürzeler. Hast du ihn vorher gekannt, als der zum FC St. Pauli kam?
Nein, also als er zum FC St. Pauli kam, nicht. Ich befasse mich auch viel mit Fußballstatistiken. Vielleicht habe ich ihn irgendwann mal gelesen, als ich irgendwie, er hat ja dann irgendwie in Bayern auch war selbst Fußball gespielt, immer unterklassig und habe die Trainerkarriere natürlich ein bisschen verfolgt, aber dass ich ihn bewusst wahrgenommen habe, eigentlich nicht. Und selbst als er dann Co-Trainer war unter Timo Schulz als Cheftrainer, habe ich ihn eher weniger wahrgenommen. Ich glaube, das ging einigen so, als er dann Cheftrainer wurde, was ja auch sehr kritisch beurteilt wurde damals. Timo Schulz ist eine Legende im Verein und da haben einige St. Pauli-Fans auch gesagt, das geht überhaupt nicht, ihn jetzt schon zu entlassen. Im Nachhinein muss man sagen, sportlich wurde da dann doch die richtige Entscheidung getroffen. Und man muss da auch dem Sportdirektor Andreas Bornemann auch mal Respekt zollen. Also was der an Transfers losgeeist hat und jetzt auch die Entscheidung mit Hürzeler. Der hat in den letzten ein, zwei Jahren schon viel richtig gemacht, was Transfers angeht, wo man auch nicht jeden Spieler so auf dem Radar hatte. Und diese Mannschaft funktioniert jetzt auch so, wie es läuft. Logischerweise, die Ergebnisse stimmen. Aber dass ich ihn wirklich so wahrgenommen habe, bevor er dann Cheftrainer wurde, eigentlich eher nicht. Ich glaube, das hatte keiner so richtig auf dem Schirm, dass der jetzt so die Statistiken so aufrollt und ja, in dieser Saison auch noch nicht verloren hat. Das ist schon faszinierend. Da gibt es sicherlich auch einige Gründe zu, warum das so ist, meiner Meinung nach. Ich finde, dass er es relativ gut macht. Ja, so ein bisschen auch vom Fokus weg. Ist relativ ruhig, ist ja noch relativ jung. Sehr analytisch, wenn man sich die Pressekonferenzen anguckt. Er beantwortet halt jede Frage auch mal im emotionalen oder in andere Fragen, aber er geht doch immer sehr ins Detail, was den nächsten Gegner angeht bei Pressekonferenzen. Da gibt es ja auch andere Trainer und da gibt es ja auch den einen anderen Trainer beim anderen Verein in Hamburg. Da sind die Pressekonferenzen manchmal ein bisschen anders. Da wird es ein bisschen provokativer. Da reagiert man auch manchmal ein bisschen genervter, wenn eine Frage von Journalisten kommt. Und bei Hürzeler ist es alles relativ aufgeräumt, es ist relativ ruhig. Er analysiert die Gegner auch bei Pressekonferenzen sehr plausibel. Und ja, er nimmt sich da auch selbst so ein bisschen raus. Er ist da nicht im wie soll man sagen, er ist so ein bisschen im Hintergrund als Cheftrainer, Und ja, die Spieler geben eigentlich die Antwort auf den Platz. Und selbst bei den Spielern ist es so. Ich habe da jetzt keinen Enfant terrible oder jemand, der sich da irgendwie mal in den Vordergrund stellen muss. Das ist ein sehr, ja, der Teamgeist ist sehr, sehr gut. Das will ich jetzt zum Beispiel beim HSV überhaupt nicht absprechen. Aber es gibt natürlich auch da wieder das eine oder andere Problem. Es gab das Problem mit Walter und Glatzel, wo man nicht genau weiß, wie das Verhältnis zu denen ist. Ich glaube, das ist der Vorteil, den der FC St. Pauli einfach hat. Also ein Cheftrainer, der auch jetzt nicht die Vita hat, um da irgendwie so, ja, sich wichtiger zu nehmen, als er ist. Er analysiert alles sehr, sehr gut. Er muss sehr, sehr akribisch arbeiten. Also das kann man einfach sehen. Und der Kader ist jetzt auch einfach super zusammengestellt. Also die Startelf ist immer sehr gut. Wir haben 3, 4 Optionen auf der Bank. Man muss sich überlegen, dass jemand wie Simon Zoller momentan nicht erste Wahl ist. Er war zwar lange verletzt, aber wenn du so jemanden immer auf der Bank haben kannst und andere Spieler da eigentlich noch besser sind, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Und spielerisch ist das sicherlich das Beste, was ich je gesehen habe. Es gab sicherlich andere gute Mannschaften des FC St. Pauli, die dann auch aufgestiegen sind. Unter anderem die Mannschaft von Holger Stanislawski und er auch noch als Spieler. Da gibt es einige Spielertypen, die einfach Legenden sind bei St. Pauli. Holger Stanislawski, André Truelsen, solche Spieler. Aber das waren jetzt nicht die Vollblutfußballer. Das waren Kämpfer, die konnten auch mal eine super Grätsche machen. Aber individuell und auch vom Spielerischen her ist das sicherlich das Beste, was der FC St. Pauli je hatte. Also Jackson Irvine im Mittelfeld ist ein absoluter Leader. Da hast du Eric Smith, der auf der 6 spielen kann, der in der Innenverteidigung spielen kann. Eggestein, der momentan trifft. Man ist ja als St. Pauli-Fan so ein bisschen ausgelacht worden, als Johannes Eggestein verpflichtet wurde, weil der ewig nicht getroffen hatte. Dann war der in Belgien, hat da irgendwie 2 Tore gemacht in weiß ich nicht wie vielen Spielen. Und der trifft momentan nach Belieben, hat gestern wieder getroffen im Pokal. Dann hast du jemanden wie Saad, der aus der eigenen Jugend kommt, hat auch gestern im Pokal getroffen, also auch so ein Knipser. Und dann eben auch so Spieler, die ja die ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten, aber jetzt kommen. So ein Spieler wie der Australier Metcalf. Die machen die Tore, die bringen sich ein, die machen Laufwege für die Mannschaft und es scheint momentan einfach zu funktionieren und die Statistik ist klar, wenn du natürlich kurz vor der Winterpause noch nicht verloren hast, dann stehst du natürlich zu Recht da oben und das sagt auch der Rest der Liga eigentlich. Also St. Pauli ist verdient Spitzenreiter und wahrscheinlich dann auch die einzig wirklich konstante Mannschaft in dieser Saison bisher.
Wenn wir das jetzt so saisonübergreifend zusammenrechnen, Fabian Hützler kommt im Dezember letzten Jahres, also was jetzt die Pflichtspiele angeht, beginnt ja also quasi im Januar. Das heißt, der ist mit seiner Truppe die beste Rückrundenmannschaft. Und im Moment läuft die Hinrunde, da sind sie auch Erster. Wenn man es beide zusammenzählt, besser geht es nicht. Ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ich meine, von 80 möglichen Punkten in diesen Spielen hätte er irgendwas um hoch in den 60ern geholt. Also da fehlt nicht viel und verloren hat er ja schon mal gar nicht. Das ist ja überragend. Also wenn ich jetzt nochmal die Frage eingangs stelle, Nummer 1 in der Stadt, kommen wir jetzt doch an St. Pauli nicht vorbei, oder?
Naja, also das ist halt, das Problem bei St. Pauli ist ja das, dass sie in den letzten Jahren es eigentlich nicht geschafft haben, eine konstante Saison zu spielen. Das ist zwar jetzt konstant, aber es ist halt eben die eine Rückrunde der letzten Saison und jetzt noch die Hinrunde, die natürlich auch sehr, sehr gut war. Und es gab ja vor 2 Jahren noch unter, als Guido Burgstaller noch bei St. Pauli waren ein paar andere Spieler, da gab es ja auch diese wahnsinnig starke Rückrunde unter Timo Schulz noch, wo sie auch, glaube ich, dann auch Herbstmeister waren. Und dann sind sie halt in der Rückrunde abgefallen. Da gab es auch ein bisschen Probleme im Team. Burgstaller wollte dann noch aus Hamburg weg. Also das Problem bei St. Pauli erstmal ist natürlich, dass sie eine konstante Saison spielen müssen. Also es kann natürlich sein, dass es jetzt wieder so kommt. Das glaube ich zwar nicht, weil die Tendenz nicht so ist, aber wenn sie natürlich jetzt wieder in der Rückrunde abfallen, dann können sie natürlich locker Vierter oder Fünfter werden, was beim FC St. Pauli jetzt auch nicht so schlecht wäre. Wie gesagt, die Welt dreht sich dann normal weiter. Aber wenn du natürlich immer so dominierst und so stark bist, dann willst du natürlich den Schritt Bundesliga auch mal gehen. Also ganz klar, auch wenn es gibt natürlich auch Leute, die sagen, naja, Bundesliga, wenn man sieht, was da für Clubs teilweise sind, da spiele ich lieber zweite Liga, da sind die Traditionsvereine, ne, Kaiserslautern, Hannover, HSV, Schalke, Hertha und so weiter. Aber wenn du sportlich schon so spielst, wie du spielst, und es ist einfach auch richtig guter Fußball, sie gewinnen die Spiele verdient, teilweise extrem dominant, dann willst du natürlich auch diesen Schritt Bundesliga mal gehen. Und das ist halt eben die Frage, schafft es der FC St. Pauli erstmal eine komplett konstante Saison zu spielen, weil das ist in den letzten Jahren noch nicht passiert. Die Tendenzen, oder die sieht relativ wahrscheinlich aus, wenn die Arbeit so weitergeht. Und dann, wenn es denn so kommen würde, dass St. Pauli dann mal Bundesliga spielt und der HSV vielleicht mal in der zweiten Liga bleibt, so wie es jetzt in Berlin der Fall ist. Also Union ist erste Liga. Natürlich geht es denen momentan auch sportlich nicht so gut, aber sie sind halt erste Liga und Hertha ist zweite Liga. Da hat man ja auch davon gesprochen, okay, das ist jetzt die Wachablösung. Union Berlin ist die Nummer 1 der Stadt. für mich persönlich ist diese Frage, wer jetzt die Nummer eins der Stadt ist, auch gar nicht so wichtig, weil, wie ich gesagt habe, es sind zwei unterschiedliche Vereine. Ich finde, dass es zwei tolle Vereine sind. Das muss man einfach so sportlich so anerkennen. Die Historie des HSV, die Größe des HSV, das muss man einfach anerkennen. Dass sie jetzt 6 Jahre zweite Liga spielen, ja, das haben sie sich selbst eingebrockt. Und da bin ich, wie gesagt, sportlich habe ich dann schon die Rivalität, auch zu sagen, naja, wenn sie es da nicht packen, dann ist es halt so, das nehme ich auch so mit als St. Pauli-Fan. Aber langfristig muss man das dann erstmal sehen. Also wenn St. Pauli aufsteigt und HSV in der zweiten Liga ist, da wird es diese Diskussion sicher geben. Aber für mich ist dieser ja einfach der sportliche Erfolg, das ist mir wichtiger, dass man die Derbys dann auch gewinnt und ja, vielleicht mal diesen Schritt Aufstieg nimmt. Aber diese Frage Stadtmeisterschaft, das so ja langfristig zu beurteilen, ist mir vielleicht gar nicht so wichtig. Wenn St. Pauli ihre Spiele gewinnt, egal gegen wen, das ist erstmal so für mich die Priorität. Und dann, also es ist jetzt nicht so, natürlich will man die Derbys gewinnen, aber ich will eigentlich gegen jeden Gegner gewinnen. Ich will auch oben stehen, wenn man Erster ist, und das soll auch so bleiben. Diese Frage Nummer eins der Stadt oder der Stadtmeisterschaft, da kommen wir auch, glaube ich, die beiden Fanlage so in dem Sinne nicht mehr zusammen. Also ich glaube, aus Sicht der HSV ist es schon ein bisschen nervig, dass St. Pauli jetzt so nah rangerückt ist, dass wir jetzt in den letzten ja 4, 5 Jahren oder zumindest jetzt auch in dieser Saison von Augenhöhe sprechen. Vielleicht sogar St. Pauli das erste Mal wirklich auch Favorit war, vielleicht am Freitag. Ich glaube, das kann man so sagen. Das nervt vielleicht die HSV-Fans. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die Historie sehen, der HSV hat eigentlich seit Gründung der Bundesliga und auch der zweiten Liga hat immer vor St. Pauli gestanden am Ende der Saison. Das muss man auch einfach anerkennen. St. Pauli war noch nie vor dem HSV. Also das glaube ich, war mal irgendwie zu Oberliga-Zeiten, Oberliga Nord nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber seit Gründung der Bundesliga und diesem Format, dieser Struktur, hat der HSV immer vor St. Pauli gestanden. Deswegen muss man das auch richtig einordnen. Aber natürlich spürt man schon so ein bisschen, dass sich da das Kräfteverhältnis jetzt so ein bisschen verändert. Und ich persönlich würde sagen, es würde sich dann komplett verändern, wenn St. Pauli mal aufsteigen würde und der HSV vielleicht mal in der zweiten Liga bleiben muss. Das wäre dann sicherlich schon mal eine extreme Veränderung in der Stadt sportlich.
Daniel Barthold, ich sage schönen Dank, dass wir mit dir sprechen durften über die Frage, wer ist Nummer 1 in Hamburg. Am Freitag gab es die Antwort mit unentschieden und ich habe den Eindruck, heute ist es auch nach unserem Gespräch unentschieden. So richtig klar kann man nicht sagen, wer die Nummer 1 ist. Aus der Vergangenheit hast du gesagt, sportlich gesehen, die Erfolge sprechen für den Hamburger SV. Gegenwart vielleicht eher für den FC St. Pauli, aber das, was die Vergangenheit gezeigt hat, darf man bei dieser Frage auch nicht vergessen. Also irgendwie kriegen wir das nicht so richtig klar beantwortet, ob die Braun-Weißen oder die Schwarz-Weiß-Blauen. Dankeschön, Daniel Barthold.
Vielen Dank. Grüße nach Deutschland.
Dankeschön, Daniel Barthold. Ja, wenn ich das so zusammenfasse, so richtig beantwortet hat die Frage nicht, wer ist denn die Nummer 1 in Hamburg? Vielleicht kann man es auch gar nicht beantworten, weil was die einen sportlich vielleicht im Moment besser sind, der FC St. Pauli, haben die anderen schon über ihre Vergangenheit schon längst alles erledigt, nämlich Bundesliga, Europapokalsieg und so weiter. Das wiegt sich vielleicht auch gegenseitig auf. Also vielleicht bleibt die Frage unbeantwortet bis zum Saisonende. Wenn wir wissen, ob einer aufsteigt, beide aufsteigen, keiner aufsteigt, das kann man sich im Moment eigentlich gar nicht vorstellen. Naja, es wird auf jeden Fall noch spannend werden in der weiteren Saison der zweiten Bundesliga. Dankeschön, Daniel Barthold. Das war dann die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr erreicht mich über Facebook, LinkedIn, X und Instagram. Ja, X, formerly known as Twitter, muss man sich auch noch dran gewöhnen. Ich habe auch eine Homepage natürlich, ralfbosse.de. Da gibt es nämlich auch ein Kontaktformular. Ausfüllen, abschicken, melde ich mich gerne bei euch. Könnt ihr auch über diese Wege mal Themenvorschläge einreichen, die ich dann gerne umsetze. Und wer zum ersten Mal dabei war, herzlich willkommen bei Bosses Bundesliga-Blog. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Einfach mal abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Dann wünsche ich euch ein warmes Wochenende, aber vor allen Dingen ein erfolgreiches für eure Vereine, eure Mannschaften. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Bosse.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.